Also, wir sind im Epheserbrief und gehen Kapitel für Kapitel den Epheserbrief durch. Ich bin heute dran mit Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Und ich fange mal an und lese erstmal einmal die gesamte Passage durch. Und ja, dann steigen wir ein in die Predigt. Also Epheser 1, 15 bis 23. Da schreibt Paulus: Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Soweit die Bibelstelle. Und ich habe die Predigt heute genannt: Hoffnung, Erbe und Kraft. Drei Dinge, die dein Leben verändern, wenn du sie siehst. Stell dir mal vor, ein Mann erbt ein riesiges Vermögen. Millionen, Häuser, Besitz, Tümer, alles Mögliche. Aber er weiß nichts davon. Und dann lebt er also weiter, knapp, vorsichtig, begrenzt. Nicht, weil er es nicht hat, sondern weil er es nicht weiß. Und genau das ist das Problem von uns Christen ganz oft. Zumindest ist das die These von Paulus hier in dieser Passage. Und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Denn das Problem ist nicht, dass uns etwas fehlt, laut Paulus, sondern dass wir nicht erkennen, was wir schon haben. Und jetzt gehen wir mal diese Bibelstelle Stück für Stück durch und schauen uns an, was Paulus hier auf dem Herzen liegt. Also er schreibt zu den Ephesern, dass er von ihrem Glauben gehört hat, ja, und was für eine Liebe sie zu allen entgegenbringen. Und dass er nicht anders kann, als immer wieder dafür zu danken. Also er schreibt hier an Christen, die einen echten Glauben haben, die echte Liebe haben. Es ist kein Problemfall. Ja, der Epheserbrief ist kein Korrekturbrief, der Irrlehre widerlegen muss, wie zum Beispiel der Galaterbrief. Der Epheserbrief beantwortet auch nicht eine Reihe von Problemen, wie zum Beispiel der Korintherbrief. Und der Epheserbrief bespricht auch keine besonderen Gemeindesituationen mit ihren Gefahren, wie zum Beispiel der Kolosserbrief. Also Paulus schreibt hier zu einer Gemeinde, wo er eigentlich nichts zu mäkeln hat. Ja, und trotzdem betet er weiter. Ja, trotzdem betet er weiter. Und warum? Weil geistliches Leben nicht stehen bleibt, es muss wachsen. Und worum ging es Paulus? Worin mussten die Epheser wachsen? Das lesen wir dann in dem nächsten Vers, in Vers 17. Ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Oder in einer anderen Übersetzung, in Schlachter 2000 zum Beispiel, heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Also Paulus betet nicht für die Epheser für mehr Segen. Er betet auch nicht für mehr Erfolg, für bessere Umstände. Er betet für Erkenntnis. Und mit Erkenntnis, das Wort, was er hier verwendet im Griechischen, ist Epignosis. Es gibt Gnosis und es gibt Epignosis. Und Epignosis beschreibt nicht nur Informationen, sondern durchdringendes Verstehen. Ich zitiere mal aus diesem Strong-Wörterbuch, wo diese griechischen Wörter erklärt werden und was Epignosis bedeutet. Es hat eine noch stärkere Bedeutung als Gnosis, weil es eine noch durchdringendere Beschäftigung mit dem Objekt der Erkenntnis von Seiten der wissenden oder erkennenden Person ausdrückt. Es bezieht sich auf eine Erkenntnis oder ein Wissen. Ist nicht euer Ernst hier. Vielleicht kannst du die Folien einmal starten. Irgendwie ist die Verbindung hier gerade nicht stabil. Ja. So, ich bin stehen geblieben bei, es bezieht sich auf eine Erkenntnis oder ein Wissen, welches sehr kraftvoll das geistliche Leben beeinflusst. Eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt und beeinflusst. Sie beeinflusst die geistlichen Güter, die der Wissende besitzt und bestimmt seinen geistlichen Lebensweg. Epignosis bezeichnet eine umfassende geistliche Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt. Also kurz zusammengefasst, Erkenntnis öffnet das Herz und nicht nur den Kopf. Also ging Paulus hier nicht nur rein um Information und Wissen, was den Ephesern fehlte. Und schon damals wusste Paulus, dass das größte Defizit im christlichen Leben, ich bin jetzt gerade bei Folie 13, vielleicht kannst du dahin mal hin. Also das größte Defizit im christlichen Leben ist nicht mangelnde Aktivität, sondern mangelnde Erkenntnis. Ja? Und das hat er schon sogar Hosea prophezeit im Alten Testament. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, hat Gott zu dem Volk Israel gesagt. Und deswegen hat Paulus dann in Vers 18 gebetet, eröffne euch die Augen des Herzens. Und das ist ein sehr starkes Bild. Weil das Herz ist das Zentrum des Denkens, Wollens und Fühlens. Und die Augen stehen für unsere Wahrnehmung. Also sagt Paulus, du kannst sehen und trotzdem blind sein. Du kennst vielleicht Bibelstellen, aber sie prägen dich nicht. Oder du hörst die Wahrheit, aber sie verändern dich nicht. Warum? Weil die Augen des Herzens nicht geöffnet sind. In Matthäus 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern über das Volk Israel, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also das Problem ist nicht mangelnder Glaube, sondern mangelnde geistliche Sicht. Paulus war überzeugt, dass die Epheser einen großen Glauben haben. Sie waren bekannt dafür. Aber anscheinend hatte er den Eindruck, dass ihnen geistliche Sicht fehlte. Und dafür hat er gebetet. Und welche geistliche Sicht fehlte ihnen? Das lesen wir dann in Vers 18 bis 19. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also Paulus nennt hier drei Dinge: Hoffnung seiner Berufung, Reichtum seines Erbes und Größe seiner Kraft. Und diese drei Dinge verändern alles. Und sie bauen aufeinander auf und führen am Ende zum Höhepunkt, nämlich der Kraft Gottes. Das schauen wir uns gleich mal an. Fangen wir mit dem ersten Teil an, Hoffnung seiner Berufung. Also, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Da sagt Paulus, dass Gott dich berufen hat. Nicht zufällig und auch nicht beliebig, sondern bewusst, gewollt und geplant. Deine Berufung ist, deine Berufung und auch damit deine Zukunft beginnt nicht bei dir, sondern bei Gott. Und ein paar Verse vorher, nämlich im Epheserbrief, dem Vers 4 bis 5, da sagt Paulus nämlich, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und trotzdem leben viele Menschen und Christen kurzfristig, unsicher, ängstlich, angstgetrieben, orientiert an Umständen. Warum? Weil wir unsere Zukunft oft aus Umständen, Gefühlen und Erfahrungen ableiten. Und Paulus sagt, deine Zukunft kommt von Gott und sie ist sicher. Schon vor Grundlegung der Welt hat er deine Zukunft geplant, deine Berufung. Und wenn du diese Hoffnung wirklich sehen würdest, würdest du anders mit Leid umgehen, würdest du anders Entscheidungen treffen und würdest mutiger leben. Deine Sicht auf die Zukunft bestimmt nämlich dein Leben von heute. Der zweite Punkt ist Reichtum seines Erbes. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und in der Elberfelder Übersetzung steht, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Es gibt hier bei dieser Stelle zwei Perspektiven oder zwei Wahrheiten. Nämlich du hast ein Erbe und du bist Teil seines Erbes. Also nicht nur du bekommst etwas, sondern Gott sieht auch etwas in dir. Gott sieht Wert und Würde in seinem Volk, weil sein Volk ist sein Erbe. Das heißt, hier geht es um Identität. Ja, wenn du Gedanken hast, ich bin nicht genug, habe nichts zu bieten, andere sind besser, ich bin unwichtig. Der Punkt ist, wenn du dich klein siehst, wirst du klein leben, weil deine Identität dein Leben und dein Verhalten bestimmt. Aber wenn du erkennst, was Gott sieht, lebst du anders. Und Paulus sagt, Gott sieht Reichtum, Herrlichkeit, Wert, Hoffnung, Berufung, Kraft, Fülle. Das ist das, was Gott sieht. Also haben wir jetzt diese zwei Punkte. Hoffnung bestimmt deine Zukunft und Erbe deine Identität. Aber es fehlt noch ein dritter Punkt. Wie lebst du heute? Und da kommen wir zur Kraft Gottes. Paulus sagt dann in Vers 19, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und das Interessante an diesem Vers ist, dass Paulus hier sprachlich total übertreibt. Er sprengt sprachlich die Grenzen. Warum? Weil ein Wort für die Kraft Gottes ihm nicht ausreicht. Der Vers 19 ist der einzige Vers im gesamten Neuen Testament, wo das Wort Kraft in einer solch konzentrierten Weise im griechischen Urtext vorkommt. In dieser Übersetzung sieht man das nicht so gut, deswegen lass uns nochmal die Elberfelder uns anschauen. Wenn du mal die nächste Folie machst, genau. Da habe ich die Wörter nämlich mal unterstrichen, die im griechischen Urtext tatsächlich vorkommen. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So. Und es gibt fünf übliche Ausdrücke im Neuen Testament, im Griechischen, die für Gottes Kraft verwendet werden oder generell für Kraft verwendet werden. Und vier kommen hier vor. So, fangen wir mit dem ersten an, nämlich Dynamis. Das ist Kraft. Und Dynamis beschreibt das Potenzial einer Kraft, also die potenzielle Kraft. Dann haben wir Energia, das ist die wirksame Kraft. Das wäre dann Energie in Aktion, also die aktive Kraft, die etwas tut und bewirkt. Und dann gibt es Kratos, und das steht für Macht und bedeutet souveräne Übermacht oder Überlegenheit, also eine Kraft, die überwindet. Und dann gibt es noch Ischus und das steht für Stärke. Und Stärke soll die Intensität der Kraft ausdrücken. Also letztendlich das, wie die Kraft sich offenbart, in welcher Intensität und Stärke sich diese Kraft offenbart. Also haben wir 4 von den 5 üblichen Ausdrücken allein in diesem Vers drin. Also ging es Paulus wirklich darum, den Ephesern klarzumachen, was Gottes Kraft ist und wie überragend groß seine Kraft ist. Und wir kommen auch nochmal zu dem 5. Begriff, den lässt er nämlich nicht aus, den bringt er gleich in 2 Versen später, bringt er den auch noch. Also Gottes Kraft ist laut Paulus nicht nur theoretisch und passiv, sondern aktiv und wirksam. So, und im nächsten Vers bringt Paulus dann den Beweis für die Kraft Gottes, den größten Beweis. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und das ist entscheidend. Für Paulus bedeutet Gottes Kraft nicht einfach nur Hilfe, Verbesserung oder so, sondern Tod. Etwas ist tot und dann wird etwas lebendig. Also Erweckung ist Gottes Kraft. Es ist wie in der Digitaltechnik. 0 Strom aus und 1 ist Strom an. Ja, Tod ist 0 und 1 ist Leben. Und dann geht er im nächsten Vers weiter und sagt, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübte. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hier kommt das 5. Wort vor, oder der 5. Begriff für Kraft vor, nämlich Exousia oder so. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Egal. Bedeutet Autorität, Vollmacht, also der Wille und das Recht zu handeln. Und Paulus sagt, dass Christus über allem steht. Gott hat ihn auferweckt und dann über alles gestellt und ihm die komplette Autorität und Vollmacht gegeben. Und es gibt nichts über Christus. Keine Macht, keine Autorität, keine Angst, keine Krankheit, keine Schuld, keine Sünde, keine Verdammnis, kein Versagen, keine Vergangenheit, keine Lüge, keine Dunkelheit, kein Zweifel, keine Sorgen, kein Druck, keine Menschenmeinung, kein System, keine Umstände, keine Zukunftsangst, nicht einmal der Tod. Es gibt nichts, wirklich nichts, das über Jesus steht. Und dann sagt er in Vers 22 und 23, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also diese Kraft und diese Autorität und dieser Jesus ist verbunden mit der Gemeinde und dieser ganze Jesus und der ganze Christus lebt in dir und in mir. Also diese Kraft, sagt Paulus, ist letztendlich wirksam in dir. Ja, in Vers 19 bis 20 wiederhole ich das nochmal, da sagt er ja, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und dann sagt er, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Also wie krass und groß muss die Kraft sein, dass Gott Jesus nach 3 Tagen von den Toten auferweckt hat. Also eigentlich kann man sich keine größere Kraft als das vorstellen. Und dann sagt Paulus, und dieselbe Kraft, die das gemacht hat, ist in uns wirksam. Also wo fühlst du dich machtlos? In deiner Sünde, in deinen Gedanken, in deinem Alltag, in deiner Angst. Und genau dort gilt, die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat, wirkt in dir. Damit haben wir den 3. Teil, also Hoffnung oder die Hoffnung deiner Berufung, wie Paulus das ausdrückt, die sichert deine Zukunft. Der Reichtum des Erbes gibt dir Identität, aber die Kraft Gottes, die jetzt in dir wirksam ist, die bestimmt dein Leben im Hier und Jetzt. Also Hoffnung, Erbe und Kraft, diese 3 Dinge waren Paulus wichtig, wo er sagt, die Epheser brauchen dafür eine geistliche Sicht. Und Die entscheidende Frage an uns ist jetzt nicht, ob wir das nur gehört haben, sondern ob wir es auch wirklich sehen mit unseren Augen des Herzens. Weil wenn du diese drei Dinge mit den Augen deines Herzens siehst, dann lebst du anders und dann denkst du anders und dann glaubst du anders. Wo lebst du gerade ohne Hoffnung? Wo denkst du zu klein von dir? Oder wo fühlst du dich machtlos? Und genau dort gilt Hoffnung, Erbe und Kraft. Nicht irgendwann, nicht für andere, sondern für dich. Und das Problem ist nicht, dass dir etwas fehlt, sondern dass du nicht erkennst, was du hast. Vielleicht denkst du, ich brauche mehr Glauben, ich muss mich mehr anstrengen. Aber Paulus sagt hier in dem Bibeltext, du musst nicht mehr bekommen, du musst mehr erkennen. Und deshalb lade ich uns ein, lasst uns anfangen, anders zu beten. Nicht Gott, gib mir mehr, sondern Gott, öffne mir die Augen. Und wenn du willst, dann kannst du mit mir jetzt das folgende Gebet, ja, mitbeten, es zu deinem eigenen machen. Gott, öffne meine Augen, damit ich sehe die Hoffnung, die du mir gegeben hast, den Reichtum, den du in mich gelegt hast und die Kraft, die in mir wirkt. Amen.